Hallo, hier ist die Victoria
und die Barbara.
Und das ist die neueste Folge von Women of Hope, einem Podcast, wo wir zwei Frauen, die Magnify machen, andere Frauen ermutigen wollen auf ihrer Magnify bzw. ihrer Fiat-Reise. Und in der heutigen Folge wollen wir darüber reden, was es heißt, Gott mit seinem Geist bzw. mit seinem Verstand, mit seinen Emotionen zu ehren. Bevor wir aber anfangen, wollen wir noch ein kurzes Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, ich danke dir für diese neue Folge von diesem Podcast. Ich danke dir für jede Frau, die sich auf diese Reise begeben hat, sei es Magnify, sei es Fiat. Ich danke dir für die Reise, die du mit jeder Frau schon gegangen bist. Ich bitte, segne noch die restliche Fastenzeit, segne jetzt diese Folge, segne unsere Worte und berühre einfach jede Frau durch unsere Worte. In Jesu Namen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Cool, ich freue mich schon auf diese neue Folge. Aber bevor wir mit dem inhaltlichen Teil anfangen, würde ich mich noch gerne vorstellen. Also wer die vorherigen Podcasts angehört hat, glaube ich, kennt mich schon. Also ich bin die Victoria. Ich arbeite seit letzten Oktober im Krankenhaus als Ärztin. Und ich habe Magnify bzw. Fiat, das ist ein Fastenprogramm für Frauen, schon öfter gemacht. Und ich habe mir gedacht dieses Jahr, hey, es wäre urcool, einen Podcast zu machen, um eben andere Frauen, die auch Magnify machen, die auch Fiat machen, durch einen Podcast zu ermutigen. Und letztens hatte ich die Barbara schon neben mir sitzen. Und wir haben damals über den Körper gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was heißt es, Gott mit seinem Körper, mit seinem Leib zu ehren. Die Barbara ist ja eine Sportlehrerin. Und heute habe ich wieder die Ehre, die Barbara neben mir sitzen zu haben. Willst du dich nochmal vorstellen, Barbara, und verraten, warum du heute wieder neben mir sitzt?
Ja, hallo. Danke, Victoria, für die Vorstellung. Mein Name ist Barbara und ich bin nicht nur Sportlehrerin, sondern auch Psychologie- und Philosophielehrerin. Und genau das bringt mich zur heutigen Session. Und ich mache Magnify jetzt zum ersten Mal und es ist arg entschleunigend. Man gewinnt als Frau einfach einen anderen Blick auf das Geistliche, aber vor allem auf das christliche Leben. Entwickeln neue Routinen, setzt sich Prioritäten und dadurch verändert sich so einiges.
Cool, ich freue mich sehr, dass du wieder neben mir sitzt. Es ist sehr viel cooler, zusammen eine Folge aufzunehmen als alleine. Bevor wir aber über dieses ganze Thema reden bzw. in die Thematik einsteigen, finde ich es wichtig, den Begriff Geist auch zu definieren, beziehungsweise zu definieren, worüber wir sprechen wollen. Ich habe recherchiert und auf Wikipedia nachgeschaut und es ist tatsächlich nicht so leicht, beide Begriffe, also sowohl Geist als auch Seele, zu definieren. Also auf Wikipedia zum Beispiel steht bei Seele oder auf Google sagt, die Seele ist die Gesamtheit dessen, was das Fühlen, Empfinden, Denken eines Menschen ausmacht, also die Psyche. Oder auch das Herzstück, der Mittelpunkt eines Menschen. Im religiösen Kontext verwenden wir die Seele oft als den unsterblich betrachteten Teil des Menschen. Und Wikipedia sagt auch, also auch Geist wird uneinheitlich verwendet in der Philosophie, Theologie, Psychologie und in der Alltagssprache. Und einige meinen oft das mentale Leben von einem Menschen, manche meinen eher die Psyche. Worüber wir heute sprechen wollen, ist eben der Verstand des Menschen, die Gedanken, die Emotionen, das Gemüt des Menschen. Wir wollen also heute mehr auf diese psychische Ebene des Menschen eingehen. Kannst du dieser Definition zustimmen, Barbara, oder willst du da noch was ergänzen?
Ja, also ich finde, du triffst es schon ganz gut, weil wenn man sich jetzt wissenschaftlich damit beschäftigt, gibt es so viele unterschiedliche Ansätze, dann den Geist, die Seele, den Körper, all das zu beforschen und auch zu belegen und schauen, wie lässt sich denn das jetzt in Zahlen oder auch in Wörter fassen. Und darum finde ich das ganz treffend. Damit können wir auf jeden Fall weitersprechen. Was ich denn noch ergänzen möchte, ist, dass wir, wenn wir es jetzt ganz simpel ausdrücken, ist der Geist und der Verstand all das, das uns so kopflastig manchmal macht. Denken vielleicht an einen langen Tag im Büro, in der Arbeit oder bei dir vielleicht auf der Station, dass du dir denkst, boah, mein Kopf ist wirklich voll. Genau, und dann sprechen wir davon, dass wir sehr viel im Verstand, im Geist sind, viel intellektualisieren. Und Gott fordert uns auf, uns dem wieder abzuwenden und die Nähe zu ihm zu suchen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Emotionen, Gefühle, auch unseren Verstand, unseren Geist, unser so kopflastig sein, verstärkt beeinflussen kann und uns auch so ein Stück näher bringt, Gott zu erkennen.
Barbara, du hast ja auch Psychologie studiert. Was würdest du sagen, wie würdest du psychische bzw. mentale und emotionale Gesundheit definieren? Und warum ist es heute so wichtig?
Ich gehe jetzt gleich auf deine zweite Frage ein. Warum es heute so wichtig ist, ist genau diese Emotionalisierung, diese starke Gefühlswelt gekoppelt mit deinem Intellekt, das uns oft so mental beeinflussen lässt. Und darum ist es so wichtig, uns damit zu beschäftigen. Was ist denn mein Mentales? Was ist meine mentale Gesundheit? Und um sich dem Ganzen jetzt sehr neutral zu nähern, möchte ich echt nochmal auf eine allgemeine Definition zurückgreifen, die eben sagt, dass diese psychische, eben mentale Gesundheit ganz eine wesentliche Voraussetzung ist für unsere Lebensqualität, für die Lebensbewältigung und auch die soziale Teilhabe. Also damit wir überhaupt gesellschaftsfähig sind, ist das so ein wichtiger Anker, der uns hilft, unser Leben zu bewältigen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass jeder Zweite in Wien oder jede Vierte oder jeder Vierte in Österreich an Depressionen leidet, so kann man sich die Frage stellen, na gut, ist das eh schon normal und kehren wir das jetzt einmal so unterm Tisch, weil jeder leidet ja drunter und diese 14 Tage, die so als Referenzrahmen herangezogen werden, betrifft halt mal jeden im Leben. Aber ich glaube, man darf nicht ganz vergessen, davor gibt es was und danach gibt es etwas. Und ganz ehrlich, das ist mit diesen 14 Tagen und jeden zweiten, jeden vierten trifft es nicht abgetan. Und darum ist es so einfach wichtig, dass sich jeder Mensch damit beschäftigt und weiß, was ist denn, wo ist mein Status quo gerade? Und was bedeutet das für mich genau? Und ja, sag mal, was bedeutet es denn für dich, Victoria? Also, wie ist es oder warum ist es für dich wichtig? Die psychische Gesundheit, immerhin, dich betrifft es ja auch im Job, in der Arbeit, auf der Station, im Krankenhaus. Was kann man da erzählen?
Also ich habe wirklich im Alltag bzw. in der Arbeit oft erlebt, was psychische Erkrankungen bedeuten und wie einschneidend das wirklich sein kann. Und es ist so, in der Medizin definieren wir ja, also psychisch erkrankt ist jemand dann, wenn er wirklich unter Anführungszeichen funktionsunfähig wird. Aber ich würde ehrlich gesagt größer denken, beziehungsweise also psychische Gesundheit ist nicht nur dann, wenn du funktionsfähig bist, also wenn du leisten kannst und arbeiten kannst. Mhm. Ich glaube, psychische Gesundheit ist dann, wenn du wirklich lebens- und liebensfähig wirst. Wenn du mit deinen Emotionen und mit deinen Gedanken wirklich lernst umzugehen. Dass man nicht jedes Mal, wenn man Wut verspürt, wenn man negative Gedanken hat, sozusagen das als Entschuldigung oder Vorwand nimmt, andere Menschen zu verletzen. Der Richard Doerr hat zum Beispiel gesagt, hurt people, verletzte Leute verletzen andere Leute. Und ich denke, es ist ganz wesentlich, dass man seine Verletzungen reflektiert, damit man eben nicht sein Umfeld auch verletzt. Und das kommt weit, weit, weit vor einer wirklich psychischen Erkrankung beziehungsweise dass man sozusagen nicht arbeiten kann. Und deswegen ist es so wichtig, auch dahin zu schauen.
Auf jeden Fall. Also da kann ich nur ergänzen, dahin zu schauen ist eigentlich das A und O. Und nämlich die Wurzel davon zu erkennen. Hey, was ist denn eigentlich das tiefer liegende Problem? Warum bin ich denn jetzt da so verärgert? Warum stört mich die Kollegin oder der Kollege irrsinnig? Sag mal, welcher Konflikt ist denn da jetzt wirklich? Ist das ein Problem von mir in mir? Oder ist das Teil der Kommunikation und Beziehungsfähigkeit? Und ich denke, die Fragen sind wichtig, sich die immer wieder zu stellen, bevor man dann in die nächste Handlung, in den nächsten Act geht und sagt, du, so ist oder so ist es nicht. Oder vielmehr auch, wo du meinst, na gut, sonst überträgt sich mein Gefühl wieder auf die anderen. Ich meine, wer kennt das nicht? Jemand ist verärgert und man überträgt es und die Kinder sind dann wahrscheinlich genauso verärgert wie ich selber. Ich glaube, Menschen, die Familien gegründet haben, wissen, wie schnell dieser Effekt, die Emotion von einem aus dem nächsten rüberspringt, die Spiegelung greift hier innerhalb von Sekunden.
Absolut. Und deswegen ist es auch so wichtig, da zu reflektieren und sich dafür die Zeit zu nehmen.
Mhm.
Also die Magnify-Vorsätze wollen uns auch in diesem Aspekt helfen, weiterzuwachsen, beziehungsweise auch Gott eben durch unseren Verstand zu ehren und denke ich auch ein Stück weit mental gesunder zu werden. Was sind diese Vorsätze und ja, wie ist es dir mit diesen Vorsätzen bis jetzt gegangen?
Also die Magnify-Vorsätze beziehen sich unter anderem auch auf den Konsum von Social Media wie Facebook, Instagram oder andere Apps, sowie auch auf Netflix oder Fernsehen, WhatsApp, all diesen Konsum auf der medialen Ebene sollte reduziert werden auf 2-mal pro Tag. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn man beruflich damit zu tun hat, ist es natürlich ein anderer Rahmen, aber im privaten Bereich nur 2-mal am Tag sich dem zu widmen, um das einfach wirklich auf das Notwendigste reduzieren zu können. Magnify bezieht sich auch auf Einkäufe. Auch da sollen wir abwägen, hey, ist dieser Einkauf jetzt wirklich notwendig oder denn nicht? Und was unsere Beziehungen betrifft, sollen wir auch ein Auge drauf werfen, nämlich uns nicht über andere zu beklagen, nicht über andere zu lästern, uns nicht zu beschweren. Und eben auch die Handy-Laptop-Zeit wirklich zu reduzieren, nur für Arbeitszwecke zu verwenden, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Also wirklich den Medienkonsum auf das Wesentliche zu reduzieren. Und nicht zuletzt stellt Magnify die Aufgabe, auch 30 Seiten pro Tag zu lesen und uns da einfach die Zeit auch zu nehmen, 30 Seiten von einem Buch zu lesen und uns damit zu beschäftigen. Ja, so die Vorsätze von Magnify und Fiat, wie ihr draus hört, das ist da stockt schon der Atem.
Wie ist es dir mit den Vorsätzen gegangen in diesem Bereich?
Ja, also um ehrlich zu sein, anfangs war es wirklich etwas schwierig. Aber wenn ich jetzt zurückdenke und meinen jetzigen Medienkonsum betrachte, hat sich das wirklich stark reduziert. Das tut auch irgendwie gut, sagen zu können, hey, da hat sich stark was verändert und mir geht's damit besser. Und auch was die Beziehungsebene betrifft, hat Gott wirklich gewirkt. Also da muss man schon sagen, Magnify und die Vorsätze davon machen schon was mit den Frauen, die sich dem widmen. Wie geht's dir damit?
Ich muss ehrlich sagen, mir fallen diese Vorsätze unglaublich schwer. Ich habe in dieser Zeit einfach wirklich gemerkt, wie leicht ich durch das Handy abgelenkt werde. Wie schwer es ist, sich auf 2-mal pro Tag zu beschränken, weil man irgendwie so von WhatsApp und vom Handy abhängig ist, um Treffen zu organisieren. Und man das Gefühl, oder ich hatte oft das Gefühl, dass es gar nicht anders geht. Ich muss aufs Handy schauen. Und dann kommen natürlich Momente dazu, wo man einfach aus Langeweile einfach aufs Handy schaut. Ich muss sagen, mir ist in den letzten paar Monaten einfach so bewusst geworden, wie wichtig psychische, die seelische Gesundheit ist und wie gut es auch tut, den medialen Konsum zu reduzieren, die Handyzeit zu beschränken bzw. zu reduzieren. Und ich habe auch gemerkt, für mich waren die letzten paar Monate, was meine psychische Gesundheit anbelangt, auch schwierig, weil ich in der Arbeit, im Persönlichen viel zu kämpfen hatte. Und diese Trauer, diesen Schmerz, diese schwierige Phase mir auch zuzugestehen, meiner Seele auch Raum zu lassen, zu atmen, fand ich teilweise sehr schwierig. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist und wie wichtig es wirklich ist, wirklich Routinen einzubauen, wo ich mich um meine Seele, um meine Psyche auch kümmere. Und da würde ich dich gerne fragen, wie helfen uns diese Vorsätze Gott mit unserer Psyche bzw. unserem Verstand, auch mit unserem Innenleben, mit unseren Emotionen zu ehren?
Also wie bereits erwähnt, durch den reduzierten Medienkonsum gewinnen wir schon einiges an Zeit. Und dafür können wir uns dann die Zeit nehmen, uns mit Fragen des Lebens zu beschäftigen. Fragen, die uns, mit denen uns Gott konfrontiert. Und genau das ist dann, wenn wir innere Ruhe finden, wenn einfach mal gerade einfach Pause ist.
Und ich glaube, darum geht es, Gott auch im Alltag Raum zu schaffen, dass wir Gott auch die Chance geben, uns in unserem realen Alltag auch zu begegnen, auch wenn es nicht unsere explizite Gebetszeit ist, dass wir nicht immer, wenn wir auf den Öffis sind, gleich zum Handy greifen, sondern mal uns selbst spüren, mal die Umgebung wahrnehmen. Und ich glaube, es gibt viele Momente, wo Gott uns im Alltag begegnen möchte und wir es einfach nicht bemerken, weil wir so abgelenkt sind. Und ich muss auch sagen, also soziale Medien haben auch wirklich nicht so einen guten Einfluss auf unsere Psyche. Das haben mehrere Studien auch gezeigt. Das merken wir ja auch selber, dass das Scrollen, das ständige Vergleichen, das Richten, mag ich das, like ich das jetzt nicht, einfach für uns psychisch gesehen nicht gut ist, dass es zu einer Unzufriedenheit führt und auch zu einer mentalen Überforderung.
Und da wird das Leben im Fokus so wichtig. Ich erinnere mich da an einen Vortrag von Dr. Johannes Hartl. Er spricht über Leben im Fokus. Und da ist es genauso wichtig, diese Ruhe auszuhalten wollen, sich der hinzugeben, mal innezuhalten, das Gebet zu suchen, Gott, all das, das uns gerade bewegt, einfach abzugeben und sagen, hey, Herr, wirke jetzt mal durch mich. Du, ich lege dir gerade alles vor, was mich gerade bewegt. Und so die innere Ruhe zu finden und sich einfach dem hinzugeben. Und nur dann gewinnen wir wieder den Fokus, dadurch, dass wir uns ausrichten auf den Herrn. Und genau so sagt dann auch hier Dr. Johannes Hartl, das führt dann einfach zu einem Kreislauf, das uns in eine gute Leistung bringt, in etwas, das uns vorwärts bringt, weil wir uns ja mit Gott immer wieder verbinden. Der Heilige Geist kann durch uns wirken und so können wir nach und nach ein Leben im Fokus zu Gott, eine Hinwendung zu Gott auch aufbauen. Und nicht zuletzt ist für unsere mentale Gesundheit das A und O der Schlaf. Auch da spricht Dr. Johannes Hartl an, dass auch das wichtig ist. Und bei Magnify steht es ja auch ganz groß geschrieben, diese 7-8 Stunden Schlaf sind schon wichtig, um uns auch hier Kraft zu geben, den Körper mal einfach Ruhe und eine Pause zu geben. Und nur das kann uns dann wieder in diese tiefe Ruhe geben, denn ein guter Geist kann nur einen guten Körper wirken. Und nicht zuletzt spielt auch die Ernährung und auch einen wichtigen Teil in diesem Kreislauf. Und ja, und so spricht, um jetzt Dr. Johannes Hartl zu zitieren, echt von einem Leben im Fokus, das sich hinwendet zu Gott und das uns befähigt, den Geist in uns erlebbar zu machen.
Das erinnert mich ein bisschen auch an John Eldridge, einen christlichen Psychotherapeuten aus Amerika, wo er eben ein ganzes Buch beziehungsweise eigentlich zwei ganze Bücher über dieses Thema geschrieben hat. Das eine heißt Get Your Life Back, das andere heißt Resilient. Und da hat er fast so ein Kochrezept gegeben, wie wir zu einer mentalen Resilienz kommen können, beziehungsweise ganz viele praktische Tipps gegeben. Und da hat er zum Beispiel zwei Sachen erwähnt, die ganz essentiell sind. Einerseits hat er erwähnt, dass man seine Liebe für Jesus jeden Tag erneuert. Dass man mal wirklich sich die Zeit nimmt, seien es nur 5 Minuten am Tag, Jesus zu sagen, wie sehr man ihn liebt. Ich habe das mal gemacht, ich bin durch einen Wald bzw. Park gegangen und ich habe einfach Gott gesagt, wie sehr ich ihn liebe, und das hat meiner Seele, meinem Geist so gut getan. Und was er auch ermutigt, ist, Grenzen zu setzen. Auf Englisch sagt man Margin, dass man auch sagt, hey, ich brauche Raum. Ich brauche einen Rahmen, wo meine Seele wirklich zur Ruhe kommen kann. Ich werde nicht jeden Abend verplanen, sondern ich werde mir auch Abende freilassen. Ich werde in der Früh, am Abend 5 oder 10 Minuten einbauen, wo ich einfach lerne, wirklich zu sein, mich zu spüren, meinen Emotionen, meiner Trauer, meinem Schmerz auch Raum zu geben. Das hast du jetzt eh sehr oft erwähnt, Barbara, wie wichtig das ist. Und ich glaube, es ist wirklich essentiell. Also ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast, dass wir eben eine Einheit sind von Körper, Geist und Seele, dass Sport unglaublich gut tut. Mhm. Ich glaube auch eben rauszugehen, die Natur zu genießen, die Schönheit der Natur wahrzunehmen, diese Momente der Ruhe einbaut, dass man Momente im Alltag einbaut, wo man wirklich alles Gott übergibt, dass man nicht in seinen Sorgen, in seinen Lasten stecken bleibt, sondern auch lernt, das Gott abzugeben. Und ich kann da die eine App von John Eldridge, die heißt Pause App, auch empfehlen. Einerseits kann man sich da Audios anhören, wo man wirklich nur 1, 3, 5 oder 10 Minuten einfach eine Pause macht und einfach sich da einübt, mal zu stoppen und alles, was einen belastet, Gott zu übergeben. Und andererseits hat er auch sozusagen ein Programm, das nennt sich 30 Days to Resilience, also 30 Tage zur Resilienz, wo er sozusagen ein Programm durchgeht, wo er emotionale, mentale Gesundheit auch anspricht und wie wir mehr in diese Einheit mit Gott kommen. Du kennst da auch eine App, oder? Die ja. hilfreich sein könnte.
Wir haben ja vorhin bereits gesprochen, richtig, richtig. Mir fällt da die App ein, Plant Your Trees. Die App ist vor allem dazu da, dass das Handy berührungsfrei wird. Also man startet die App und man kann dann basically gar nichts mehr machen. Die App läuft auf 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie lange man dann die App einstellen möchte. Und man hat eigentlich dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Einerseits kann man das Handy nicht mehr nutzen und zweitens mal kann man dann auch fokussiert sein drauf, auf die Dinge, die man dann gerade machen möchte. Und da zählt doch auch das Gebet hinzu. Wenn uns das Handy immer wieder davon ablenkt, uns wirklich ins Gebet zu bringen, dann wäre das doch eine Idee. Und die dritte Sache ist halt das Gute, dass man auch damit, wenn man die App sich kauft, auch einen guten Zweck erfüllt, nämlich mehr Bäume pflanzen zu können. Und ja, finde ich schon eine gute Sache.
Ja, absolut. Absolut. Also das ist echt eine coole App. Barbara, Self-Help ist ja sehr beliebt in der heutigen Kultur. Wo sind wir hier als Christen anders oder wie können wir an dieses Thema aus der christlichen Perspektive herangehen?
Ich denke, wir haben schon vieles erwähnt dazu. Das Gebet ist der erste Schritt, die Andacht, die Messe sind Wege dazu, uns wirklich Gott zu nähern. Und zu guter Letzt einfach immer wieder den Fokus auf Gott, auf den Herrn, auch auf die Gegenwart des Heiligen Geistes hinzuwenden. Und nicht zu vergessen, das Leben ist ein Leben trotzdem im Fokus. Was wäre Fußball ohne Tore? Es gäbe keinen Fokus, kein Ziel. Und auch das zieht Dr. Johannes Hartl mit rein in seinem Vortrag, dass es so wichtig ist, diese Ausrichtung zu haben. Diesen Fokus auf das Wesentliche. Und da wenden wir uns Gott hin, der uns zeigt, wo dann unsere Bestimmung auf diesem Planeten ist. Und ich denke, das sind schon Aspekte, die uns in dem Fall unterscheiden, wie du gerade meintest.
Ja, voll. Und ich finde, was du auch einmal gesagt hast in einem Gespräch war, letztendlich als Christen sehnen wir uns nach einer Einheit mit Gott. Und diese Einheit mit Gott ist das, was uns letztendlich mental, emotional resilient macht und gesund macht, weil es uns dieses Fundament gibt, worauf wir echt bauen können. Diese Wahrheit, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir geliebte Söhne und Töchter Gottes sind und zum Beispiel, wenn wir auch negative Gedanken haben, wenn wir mit Lügen in unserem Leben kämpfen, wenn wir mit Verwundungen kämpfen in unserem Leben, dass wir aus christlicher Perspektive unser Leben auf Wahrheiten bauen können, die über uns hinausgehen. Eben, dass wir geliebte Kinder sind. Und das hilft uns dann auch bei Sorgen. Das hilft uns auch, wenn wir Angst haben, dass wir wissen können, hey, zuletzt bin ich in dieser Wahrheit geborgen, bin ich in Gott geborgen, weil er mich liebt, weil ich weiß, er ist der Hirte meines Lebens. So wie Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Dass man lernt, wenn Ängste kommen, wenn man sich Sorgen macht, dass man sozusagen nicht in diesen Sorgen, in diesen Ängsten verharrt, sondern wieder sich auf Gott auch hinausrichtet, auf seine Wahrheit.
Jetzt wäre es aber auch interessant, mal sich die Frage zu stellen, was sagt denn die Kirche zu diesem Thema der mentalen Gesundheit, der psychischen Gesundheit? Was sind die Ansätze der Kirche zum psychischen und mentalen Wohlergehen?
Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt, wie viel die Kirche über psychische Gesundheit bzw. psychische Krankheit zu sagen hat. Die Kirche hat etliche Dokumente über dieses Thema geschrieben, beziehungsweise die Kirche hat auch etliche Konferenzen über das Thema psychische Gesundheit bzw. Erkrankung gemacht. Und da möchte ich einige wirklich bewegende Zitate herausheben. Also zum Beispiel, wo die Kirche ganz klar sagt, egal was du leidest, egal welche psychische oder auch körperliche Leiden hast, du bist im Abbild Gottes geschaffen. Und Jesus sagt auch, ich war krank. Und ihr habt mich besucht. Und da können wir uns erinnern, jedes Mal, wenn wir in Kontakt kommen mit jemandem, der psychisch erkrankt ist, der oder auch körperlich erkrankt ist, dass wir eigentlich in Kontakt mit Christus treten. Und Johannes Paul II. Hat auch gesagt, Jesus hat alle menschlichen Leiden auf sich genommen, auch mentale Leiden, auch eben psychische Erkrankung. Und ja, und sogar dieses Leiden, das vielleicht einem so absurd vorkommt, hilft jemandem, ähnlicher Christus zu werden und teilzuhaben an seinen Leiden. Und ich finde, das ist auch sehr ermutigend. Jesus ist gekommen, uns zu heilen. Er ist gekommen, um Heilung zu bringen. Und er möchte auch unsere psychischen, emotionalen Leiden heilen. Und ich finde, das ist einfach so wichtig, da wirklich das zu erlauben, Gott wirklich da Raum zu geben und ehrlich mit sich selbst, ehrlich mit Gott zu sein und zu sagen, hey, ich brauche da Hilfe, ich brauche da Heilung, Jesus, berühre mich da. Und natürlich auch zu sagen, wenn man professionelle Hilfe braucht, dass man natürlich auch professionelle Hilfe sich holt, weil Jesus kann auch durch den Therapeuten, durch den Psychotherapeuten, durch den Psychiater, durch Medikamente helfen. Und ich möchte da auch sagen, auch wenn es manchmal so rüberkommt in der Geschichte, wenn jemand psychisch erkrankt ist, heißt das nicht, dass man moral gescheitert ist, sondern das ist eine Realität in unserem Leben. Jeder ist persönlich mal am eigenen Leib mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert oder eben durch das Umfeld mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert. Und einfach zu sagen, wir möchten solche Personen sozusagen nicht stigmatisieren, sondern wir möchten eben auch diesen Personen begegnen, weil wir wissen, dass diese Person auch eine Würde besitzt. Wir wissen, dass psychische Erkrankung einfach eine Realität ist in unserer Welt und auch Jesus diesen Menschen genauso begegnen möchte. So. Ich denke, wir haben für heute wieder mal genug gesprochen. Ich würde diese Folge wieder mit einem Gebet abschließen. Genau. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Heiler bist. Ich danke dir, dass du unser Retter bist. Ich danke dir, dass du uns in all unseren psychischen, in all unseren emotionalen, in all unseren seelischen Leiden begegnen möchtest. Und ich bitte einfach, dass du uns wirklich dort berührst, wo wir verwundet sind, wo wir es am meisten brauchen, wo wir uns vielleicht gar nicht zugestehen wollen, dass wir Probleme haben, dass wir zu kämpfen haben. Ja, ich bitte für jede Frau, ich bitte für jede Person, die diese Folge anhört, Ich bitte darum, dass du uns wirklich heilst, dass du uns wirklich zu emotional reifen Personen machst, dass du uns wirklich psychisch heilst, dort, wo wir vielleicht psychische Lasten zu tragen haben. Und Herr, hilf uns einfach immer mehr, immer näher dir verbunden zu sein und auch schwierige Situationen in unserem Leben verwenden, um dir näher zu kommen. In Jesu Namen, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, das war die vierte Folge von Women of Hope. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen. Ich hoffe, es ist eine Ermutigung für euch, dass es auch okay ist, mal schwierige Zeiten durchzugehen, aber dass das genau eine Möglichkeit ist, Gott zu begegnen und dass wir wirklich auch in all unseren emotionalen, psychischen Leiden auch wirklich Gott begegnen können, dass wir all unsere Sorgen, all unsere Ängste auch Gott wirklich geben können. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.